Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi B und der Tobi W. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen Dach guten
zusammen.
Abend.
Ja, wie geht es euch? Sitzt ihr auch so im Dunkeln ein bisschen?
Wenn es meine Schreibtischlampe nicht gäbe, würde ich im Dunkeln sitzen, ja.
Das ist schon mega duster mittlerweile. Ich finde das gar nicht.
Mega duster. Und das ist erst 17.28 Uhr.
Ja, meint man gar nicht. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, man müsste jetzt auch ins Bett gehen. Also ich, nicht alle. Habe ich vorhin in der Pre-Show schon erörtert. Keinen juckt das so wie mich, offensichtlich.
Offensichtlich.
Naja, es könnte schlimmer sein. Ne? Was gibt's Neues?
Nix eigentlich.
Oh, das ist ja schrecklich. Wie ja, nix.
Jetzt sagt mal, Highlight eurer Woche. Es ist ja jetzt auch Wochenende. Ja. Das war sehr Meta. Oh. Wochenende. Highlight der Woche, Freunde.
Highlight der Woche, Freunde. Es war schon eher so eine flache Woche diese Woche, weiß nicht.
Ja, oder? Es ist nichts passiert.
Sehr, alles sehr mittelmäßig.
Hattest du ein Highlight, Tobi?
Donnerstag war Feiertag.
Oh, oh.
Ja, das ist doch schon mal was.
Stimmt.
Das
ist, oh, da bin ich auch in den großen Genuss gekommen. Seitdem ich ja jetzt nicht mehr in Berlin, sondern in Mainz wohne, kriege ich auch die ganzen katholischen Feiertage
ab. Ja, das ist super. Das ist ja viel besser. Super. Wir haben den hier zu Hause tatsächlich auch sehr intensiv genutzt, denn Kind 1 hat einen neuen Kleiderschrank bekommen. Da waren wir den ganzen Tag beschäftigt.
Ist doch praktisch. Geht nicht wenigstens nicht das Wochenende für drauf, oder?
Ja, genau. Nur ein Feiertag.
Nee, das macht man einen Podcast am Wochenende.
Genau, das muss man machen, sonst hat man ja am Wochenende nichts zu tun. Das ist ja auch nichts. Ich habe gehört, viele Leute gucken nicht nur am Wochenende, sondern per se auch gerne YouTube-Livestreams. Wie ist denn das bei euch so? Mögt ihr YouTube?
Ja, nette Plattform.
Was schaust denn du da so? Schaust du nur die ganz großen, super berühmten irgendwie YouTube-Influencer oder guckst du dir einfach irgendwie an alles, was mit Formel E zu tun hat?
Also alles, was mit Formel E zu tun hat? Und meine Lieblingsshow auf YouTube ist, glaube ich, mit Trevor Noah, die Daily Show. Die gucke ich mir ganz oft an.
Mhm. Jeden Tag wahrscheinlich.
Daily.
Das hat irgendwie was. Tobi, wem bist du ein großer YouTube-Abonnent?
Im Gegensatz dazu eigentlich überhaupt nicht, aber ich denke, das liegt auch vielleicht an, ich will es nicht sagen unbedingt an meinem Alter, aber das ist ja etwas, was besonders für jüngere Zielgruppen interessant ist, sag ich mal, und ja.
Bei ich glaube, das kommt ja schon so vor.
Schon mal eine irgendwelche Sachen, die von der Formel E da hochgeladen werden und ansonsten schon mal
Video.
Manchmal, wenn sich
man
nicht
eine eigene Katze hat, dann braucht man kein YouTube für Katzen. Lukas, ja, die Katze war auch in der Pre-Show wieder vertreten.
Ja, ist aber jetzt raus.
Lukas, die Katze braucht vor allem einen YouTube-Kanal.
Oh Mann, das könnte so richtig
eine Facebook-Fanpage und einen eigenen Insta-Channel.
Das können wir alles monetarisieren. Das wird super, ja. Wir werden reich.
Katzen gehen immer. Ihr seid ja da sehr optimistisch.
Wir haben gerade so richtig gute Ideen, die auch noch nie jemand hatte. YouTube-Channel über eine Katze.
Es gibt zu viele. Jetzt mal ein Plädoyer gegen Hunde-Instagram-Accounts. Freunde, wenn ihr einen Hund habt, dann macht dem keinen Instagram-Account. Reicht schon, wenn ihr die Hundefotos auf einem Profil hochladet. Der braucht nicht noch ein extra. Ah, so, das tat gut.
Was, es gibt Hunde-Content? Hunde-Content?
Ja, es gibt nicht nur Hunde-Content, sondern auch eigene Profile. Stell dir vor, du hast deinen Kumpel Hans und Hans hat einen Hund, der heißt Franz. Und dann gibt's einen Account von Hans und einen Account von Franz. Und Franz macht den Account aber nicht selber. Nee, warte mal, wer war jetzt Hans, wer war Franz?
Ja, genau, der Hund macht's nicht selber.
Der Hund macht's nicht selber, sondern der Herrchen.
Naja, Hunde haben ja genau wie Katzen ihr Herrchen und Frauchen gut erzogen, sodass sie alles für sie tun. Katzen wahrscheinlich sogar noch mehr als Hunde.
Oh ja, oh ja.
Wie sind wir da hingekommen? Wir wollten eigentlich nur, also so eine ganz krude, grobe Brücke schlagen Richtung YouTube, denn das ist das erste Thema. Wir haben ja letzte Woche über Alejandro Agax großen angekündigten Marketingboom für die Formel E gesprochen und da hat sich jetzt nämlich so die erste Idee oder die erste Maßnahme in diesem ganzen Katalog schon abgezeichnet und da geht's um YouTube, Livestreams und so die großen, wichtigen, reichweitenstarken Influencer und so. Und da wollte ich eigentlich hin. Aber wir sind bei Katzen gelandet. Schwierig.
Wie so häufig im Internet.
Naja, wie auch immer. Erklär doch mal, Tobi B., wie sieht's denn da aus? Was wollen die machen?
die wollen Rennen zeigen, vor allem in England. Also das betrifft den deutschen Markt noch nur so halb.
Das Internet ist auch nicht mehr so weltweit Web, wie es mal war, ne?
Ja, und das sind eben die Fernsehrechte, die dran kleben. Und in den Vereinigten Königreich gibt es eben wohl mehr Spielraum mit den Fernsehrechten als hierzulande. Mhm. Deswegen werden die Rennen dort im Livestream übertragen und nicht mehr bei Five Spike oder Channel 5 oder so. Das ist noch nicht mal ein dritter Sender, sondern halt, wenn du auf der Fernbedienung irgendwie bei Programm Nummer 30 ankommst, dann kommt so langsam das Formel-E-Programm in England. Das wird jetzt vor allem nach YouTube verlagert mit Livestreams. Andere Länder sollen da auch noch folgen. Aber das ist gar nicht das große Thema von diesem Marketing-Schritt, sondern das viel größere Thema ist, wer diese Livestreams moderiert. Und da kann Tobi Wehn ein bisschen was zu erzählen.
Ja, genau. Das große Thema ist, wer die YouTube-Livestreams in Zukunft moderieren wird. Und zwar hat man sich da auf Seiten der Formel E was ganz Tolles ausgedacht. Da dachte man sich, ach, laden wir doch einfach Leute ein, die eigene YouTube-Channels haben, die, ja, sagen wir so, 20 Millionen Abonnenten haben. Vielleicht kommt dann der eine oder andere von den Abonnenten dann auch auf die Idee, sich die Formel E mal anzugucken. Und auf die Art und Weise will man hauptsächlich jüngere Zielgruppen ansprechen. Und tatsächlich ist es so, dass als erster Stargast da für den Riyadh-Eprive im Dezember ist KSI vorgesehen. Das ist ein YouTuber, der, Videoblogger, Musiker, Content Creator und nebenbei auch noch Boxer ist.
Das musst du erklären.
So ein Allrounder.
Ich glaube, das kannst du besser erklären, Tobi.
Ich kann das auch nicht erklären. Ich kann es versuchen zu erklären.
Ja, es war, glaube ich, mehr so ein PR-Gag als mehr das als sonst was, oder?
Voll. Es gab doch diesen Logan Paul, der in den Selbstmordwald da gerannt ist und sowas. Ne? Das ist ja an keinem irgendwie vorbeigegangen, die Geschichte.
An mir schon. An mir auch.
Echt?
Ja, es gibt Sachen, die gucke ich mir ganz bewusst auch einfach nicht an.
Nee, ich habe mir das auch nicht angeschaut, aber das war ein Riesenskandal, weil der in Japan war im Urlaub und dann mit der Kamera in Vlogform sich auf sich selber gerichtet. Und dann ist er in den Wald gegangen, so ein ganz dichter, der ist irgendwie als Selbstmordwald bekannt, weil man da, weiß ich nicht, sich sehr leicht vom Weg abkommt, wenn man es möchte. Und dann hat er da halt Dinge gefilmt, die nicht in so ein Video reingehören. Und hat da richtig auf die Nase für bekommen von Google und YouTube. Und ihm wurden die Werbeeinnahmen gesperrt und sowas. Naja, das war aber gar nicht der Grund. Ich glaube, das war einfach wirklich nur PR-Gag, dass sich KSI mit diesem Logan Paul angelegt hat. Und dann hatten die ein bisschen Internet-Beef. Und dann haben die gesagt, ja, dann gehen wir halt in Boxring und tragen das aus. Es wurden Millionen an Geldern eingenommen dabei und Ergebnis vom Boxkampf war ein Unentschieden. Das ist KSI. Also der weiß auf jeden Fall, wie er mit dem Internet umzugehen hat, sagen wir es mal so. Und der hat halt ein großes Publikum, ne? 19 Millionen waren das und entsprechend eine Riesenreichweite. Vor allem eben beim jüngeren Publikum, oder?
Ja, das sieht man ja, wenn man sich mal die anguckt, wer seine Abonnenten sind. Also die meisten sind zwischen 13 und 21 Jahre alt. Das ist ja genau die Zielgruppe, die Formel E in der jüngsten Vergangenheit, ich sag mal, als großen Wachstumsmarkt auserkoren hat, wo wir auch schon mal eine Social Media Analyse hatten, dass in ich sag mal, den Altersklassen langsam die Zuwachsraten doch am allergrößten waren. Und wie gesagt, da verspricht man sich viel von. Es sind auch schon erste Details bekannt geworden, wie denn das Ganze produziert wird. Und zwar im YouTube Space in London werden die Sendungen aufgezeichnet, ist das falsche Wort. Sie werden im Endeffekt produziert und dann live gestreamt und präsentiert werden sie von Lawrence McKenna. Und das ist auch jemand, der schon durchaus beim Zielpublikum bekannt ist, hat auch mehrere Millionen Abonnenten auf YouTube. Ja, und dann wird es wird von Rennen zu Rennen wird ein wechselnder Gast-YouTuber dabei sein, der gemeinsam mit McKenna dann das Ganze präsentiert. Und das ist eine ganz große Nummer im Vereinigten Königreich. Ich denke, bei uns wird das auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis sowas kommen wird. Zumal da meines Wissens nach ja auch die rechtliche Situation im Moment noch dagegen spricht, weil die Formel E an Eurosport ja auch sämtliche Rechte abgetreten hat, was die Live-Übertragung von Qualifying und Rennen angeht. Das findet ja hier im deutschen Bereich alles ausschließlich über den kostenpflichtigen Eurosport-Player statt. Und da wird dann jetzt die Frage sein, ob sich das über YouTube so durchsetzt, so lohnt auch für die Formel E, dass man dann im Endeffekt darauf verzichten kann, die Streaming-Rechte an irgendwelche Fernsehanstalten abzugeben.
Tja, ich hätte es auch gern auf YouTube hier. Das würde mir schon gefallen. Gerade der Eurosport-Player, der hat sich ja in den letzten Jahren selten mit Ruhm bekleckert. Aber ich bin ja Optimist mit Hang zum Naiven und gehe immer davon aus, das wird schon noch gut. Obwohl ich wahrscheinlich dann am 15. Dezember da sitze und mich frage, okay, das Rennen läuft, wo ist der Stream? Das haben wir ja schon öfter gesehen. Aber ja, hoffen wir einfach bis zum letzten Moment, dass es läuft.
Aber wie gesagt, bei den YouTube-Livestreams ist mit hundertprozentiger Sicherheit davon auszugehen, dass die gegeoblockt sind. Und von daher wird es keine legale Möglichkeit geben, die hier aus unseren Landen zu empfangen.
Die Eingrenzung, keine legale Möglichkeit, gefällt mir.
Ja, was anderes habe ich auch nicht damit ausdrücken wollen.
Ja, eben. Gibt keine legale Möglichkeit, Formel E zu schauen, außer bei Eurosport.
Genau, also richtig. Zumindest, wenn man örtlich in Deutschland ist. Das muss man, der Vollständigkeit halber noch dazu sagen.
Ritsch-titsch-ritsch-titsch.
Ne, wenn du sagst, so, guck ich halt aus Londinium heraus, dann kann man das natürlich machen. Und dann ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt für die 45 Minuten Rennen, die man dann noch hat. Aber man kann ja dann noch Trainings und Qualifyings und alles andere sich dazu noch angucken. Naja, gut. Ich würde sagen, lassen wir es mal dabei. Schauen wir mal, wie sich das letzten Endes ergibt mit dieser YouTube-Geschichte und ob das Schule macht. Denn wenn das Schule macht, dann haben wir das vielleicht irgendwann auch mal hier und dann können wir das nochmal ganz fresh bewerten, ob das auch wirklich so schön ist, wie wir uns das vorstellen oder ob es vielleicht doch gar nicht so viel nicer ist, als es bisher war.
Was mich interessiert, ist, ob in den Fernseh-YouTube-Übertragungen auch die IPSE-Trophy gezeigt wird.
Die Rahmenrennen sozusagen, ne?
Ganz genau die. Weil Formel E hat ja keine Rahmenserie bisher gehabt. Und jetzt kriegen wir ja ab die RIA auch noch den Jaguar-Rahmenpokal ins Rennprogramm gestopft. Wüsste ich gern, ob man das überträgt. Weiß ich gar nicht. Ich gehe mal davon aus, oder? Also Jaguar wird sich das nicht nehmen lassen, auch im Internet präsent zu sein.
Das ist eine sehr interessante Frage. Also eigentlich würde das schon da reingehören, aber ich will mal nicht zu viel erwarten. Ich wäre ehrlich gesagt schon auch ausreichend angetan, wenn überhaupt alle Autos bei der IPSE Trophy in die RIA zum Fahren gebracht werden, wenn dann genug Fahrerinnen und Fahrer am Start sind, dass tatsächlich alle Autos auch ins Rennen gehen können. Da bin ich ja immer noch so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Denn es ist nach wie vor eher dünn besetzt, ne?
Es ist eher dünn, aber es kommt so langsam zustande. Wir hatten ja die Formel E Preseason-Tests in Valencia und die hatte Jaguar jetzt in der letzten Woche auch in Rockingham, das ist in England, die ja also von der Durchschnittsgeschwindigkeit her schnellste Rennstrecke Europas. Die schmückt sich immer so schön damit, aber wenn halt langsame Autos drauf fahren, ist das wieder nicht schnell. Ah nein, egal.
Ist immer alles relativ.
Ist alles sehr relativ, also schnell ist relativ. So, jedenfalls ist die E-Trophy testen gewesen in England. Mit dabei waren eben die ganzen bekannten Fahrer aus Brasilien, Bueno und
Jimenez.
Jimenez, dankeschön. Dann waren mit dabei Sellers und Legg und auch Simon Evans war dabei. Übrigens, kurz eingehakt, schaut gerne auf der Webseite vorbei. Da gibt's ein exklusives Interview mit Simonios Evanos, dem großen Bruder von Mitch Evans, aus der Formel E bekannt. Lesenswert. Die waren allesamt dabei, auch ein saudi-arabischer Fahrer war dabei, Ahmed bin Kanen. Der ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, hat aber Fotos auf Instagram geteilt und meinte, oh, ich gewöhne mich ans Auto, mal gucken, wie es demnächst wird. Also der gilt auch so gut, also das ist halt ein PR, also ein Flop, aber naja, der gilt jedenfalls als so gut wie gesetzt, wenn es auch noch nicht offiziell bestätigt ist. Hat da vor seinem Auto gepostet mit der saudischen Flagge auf der Motorhaube drauf. Das deutet mal wieder darauf hin, dass die eTrophy so ein bisschen nach dem A1 Nationalmannschaften-Team Modell A1 GP Format
A1 GP, ja.
Gefahren wird. Sprich, jeder Jaguar-Ableger, die haben ja so Ableger eigentlich, ne? So, es gibt die große Jaguar-Firma und dann gibt's Jaguar Brasilien und Jaguar Deutschland und Jaguar Australien und Pazifikregion. Und Evans fährt eben für dieses südostasiatische, / neuseeländische Team. Der hat dann drei Fahnen auf der Motorhaube drauf. Die stehen für die Sponsoren. Einer aus Neuseeland, das ist die Giltrap Group, Singapur, Vans und Sri Lanka ist auch noch dabei. Access heißt der Sponsor. Wer das ist, könnt ihr selber gucken, keine Ahnung. Ich dachte anfänglich, das steht für einen zweiten Fahrer. Da habe ich eine Stunde recherchiert, dann sogar einen Fahrer gefunden, der sowohl die singapurische als auch die sri lankanische Staatsbürgerschaft hat. Aber es scheinen wohl doch nur die drei Sponsoren zu sein. Jedenfalls nach diesen Ländern scheinen die Teams sortiert zu sein und dann macht Jaguar Deutschland eben auch ein Rennteam. Die sollen auch mit dabei gewesen sein, von denen hat man aber nichts gehört aus Rockingham. Das heißt, auch da müssen wir abwarten. Es gibt auch ein leeres Auto. Das ist das in Anführungszeichen zweite Auto von diesem asiatischen Team, für das Evans startet, oder Asia-Pacific Team, wie es sich nennt. Die treten nur mit einem Fahrzeug an und das zweite Fahrzeug ist für Gaststarter gedacht, so Models, Schauspieler, Promis an sich. In Rockingham hat David Gandy getestet mit dem Fahrzeug. Ja, es gibt dann eben das saudische Team, da ist Ahmed mit dabei und noch jemand anderes. Aus China soll jemand dabei sein, da gibt's ein Foto von einem Auto mit der Startnummer 009. Wer das ist, weiß man noch nicht, aber werden wir auch in der nächsten Zeit erfahren. Das ist jedenfalls der Stand der Dinge momentan bei der eTrophy. Also Test in Rockingham und immer noch auf Kurs für den Saisonstart in Diriyah, dann wohl mit 20 Autos und am Rennkalender mit den 10 Stationen oder 9 Stationen und 10 Rennen hat sich auch noch nicht viel geändert. Abwarten, in den nächsten Tagen und Wochen müssten da so langsam mal Namen eintrudeln von Fahrern und Teams. Aber gut, das haben wir auch schon vor 2 Monaten gesagt, ne?
Ja, sind ja nur noch 6 Wochen, bis das erste Rennen starten soll. Also so langsam wird's auch mal Zeit.
Ja, stimmt wohl.
Wie ist denn das? Da braucht man schon auch eine gewisse Art von Rennlizenz, um so ein Auto durch die Gegend zu fahren, ne? Also nicht jedes Model und jeder irgendwie Mensch mit einem großen Namen kann da mitfahren, oder?
Nee. Für die Gaststarter, meine ich, gilt eine Regelung, dass die einfach nur so einen kurzen Theorie-Lehrgang machen müssen und dann eine Einweisung erhalten und dann dürfen die fahren.
Okay, das ist interessant.
Tobi, korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, die brauchen eine D-Lizenz. Ich habe irgendwas habe ich im Kopf von eine Lizenz brauchen sie auf jeden Fall. Also die müssen schon mal irgendwas gefahren sein. Was ist denn bei der D-Lizenz dabei? Weiß ich gar nicht. Irgendeine Lizenz brauchen sie. Also die können sich nicht einfach reinsetzen.
Verstehe. Also ist jetzt die Hürde nicht so ganz niedrig, ne?
Die ist nicht ganz niedrig.
Wäre vielleicht auch gefährlich dann, sich gleich in so eine Rennsituation zu begeben.
Oh, ich würde mich das trauen.
Ja, du schon.
Hey, Jaguar, wenn ihr wollt, ne?
Du bist ja auch Hardcore-Simulatorfahrer.
Genau. Also Gaststarter von Berlin Prix.
Warum nicht?
Ja, ich plus eins, sag ich mal, ne? Ich unterstütze das.
Okay. Plus eins gibt's gar nicht mehr. Hier, Google
Plus ist tot, ja.
Plus ist tot.
In other news.
Ja, minus eins.
Ja, minus eins. Alles wieder auf null. Ja, war nicht jetzt so die allerbeste Plattform. Aber dennoch. Ich unterstütze das. Plus eins oder Like oder. Oder
Fave.
Ich vote das rauf, mir egal, wie du es nennst. Falls mich jemand fragt, sag ich, frag ein Tobi B.
Und
der macht das für euch. Ich bringe ihm auch eine Sitzerhöhung mit, damit er was abgucken kann. So klein ist er ja gar nicht. Er ist nur jung, nicht klein. Ja. So viel dazu.
Für einen Rennfahrer gar nicht so gut, wenn man groß ist eigentlich, ne?
Ja, das stimmt. Die meisten Rennfahrer sind ja eher klein und versuchen auch nicht zu schwer zu werden. Ist nicht ganz so sehr, nicht ganz so hardcore wie beim Skifliegen. Skifliegen, nicht Skifliegen.
Ich wollte sagen, im Gegensatz zum gerade liegen.
Ja, genau. 5 € in die Karlauer Kasse.
So ein alter Otto Walkes-Witz, glaube ich.
Otto, ja.
Ich glaube, von Otto ist der.
Otto war ja wirklich in den 80er Jahren, für meinen Geschmack war der richtig gut. Das Problem ist, dass er einfach in den 80er Jahren immer noch ist. Er erzählt halt einfach immer noch dieselben Witze. Gut, für sein neues Publikum ist es immer noch fresh irgendwie. Aber
Das stimmt.
Da hat er mich verloren irgendwo.
Der war schon irgendwann nicht mehr lustig, bevor der Tobi geboren wurde.
Ja, das ist ja auch gerade 12 Jahre her. Gut, lass uns doch nochmal Richtung Formel E gucken, oder? Lucas Di Grassi ist ja bekannt dafür, dass er gerne Sachen fordert und Dinge doof findet und dann muss man anders machen und man muss groß denken und alles. Also ich meine, die Formel E wäre nicht die Formel E ohne Di Grassi. Und jetzt kommt er wieder mit was Frischem um die Ecke und zwar fordert er ein Funkverbot. Und da fragt sich jetzt der geneigte Hörer und die Hörerin ja, Moment, warum das denn? Und das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Überschrift gelesen habe von dem Artikel auf der Website. Um das kurz zusammenzufassen, ich meine, prinzipiell geht es darum, dass er, Di Grassi, glaube ich, ein starker Verfechter von fahrhilfenlosem Fahren ist und der sagt, Funk ist auch eine Fahrhilfe, also weg damit. Oder? Habe ich das richtig verstanden?
Im Grunde genommen so.
Das ist völlig verrückt.
Beziehungsweise die Art von Teamfunk, in der Strategietipps gegeben werden und sowas. Ne? Wir kennen das aus den letzten Jahren, da haben die Fahrer zweimal oder was weiß ich, also an bestimmten Punkten an der Runde einen Funkspruch abgegeben mit dem aktuellen Zwischenstand der Batterieladung und dann hat das Team eben nachgerechnet und gesagt, gut, in der nächsten Runde musst du in Kurve 5 mal vielleicht 20 Meter früher vom Gas gehen, um den Akku zu schonen, dass du ans Ende von deinem Stint kommst. So, und Di Grassi ist allerdings ein Verfechter von einer Abschaffung dieses Habituses, dass eben keine Hilfe mehr bei Strategie vom Team gegeben werden kann, dass der Fahrer das Renngeschehen selbst im Auge behalten muss und der Fahrer eben entsprechend auch selbst seine Energie managen muss, ne? Und das ist natürlich relativ kontrovers mit dem neuen Rennformat. Da kann Tobi W. gleich auch nochmal drauf eingehen, was das mit dem neuen Rennformat so auf sich hat. Und ja, das war eigentlich der einzige Grund für die Kontroverse. Was ich noch hinterherwerfen wollte, ist, es gibt natürlich auch noch die Angst vor so einer Art Mission Control in den Werken. Das kennt man vom Mercedes Formel 1 Team, die dann mit ihrem Aufgebot vor Ort da sind und die schrauben dann am Auto. Aber dann sitzt nochmal das Zweifache oder Dreifache in den heimischen Werken in England und die überwachen die Telemetrie mit deutlich mehr Augen und Können und Wissen und unterstützen das Team somit von zu Hause aus, in Anführungszeichen. Und da gab es in letzter Zeit auch Angst, dass sowas in der Formel E entstehen könnte. Ist auch eine Kostenfrage natürlich, ne, weil mehr Mitarbeiter heißt, mehr Gehalt muss irgendwie gezahlt werden und mehr Aufwand kostet auch immer mehr Geld. Und dieses Funkverbot wäre natürlich ein super einfacher Weg, diesen Mission Controls, Missionszentren, die einzudämmen irgendwie. Einfach aus dem Grund, weil es immer noch ein Telemetrieverbot gibt in der Formel E. Also die Teams kriegen genauso viele Infos während des Rennens und während das Auto auf der Strecke ist, wie die Zuschauer zu Hause. Erst wenn die einen Laptop danach einstecken, wissen sie mehr als wir. Und deswegen mussten die Fahrer eben ständig den Energiestand durchgeben. Das wäre vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, den man dazu sagen sollte. Jedenfalls beruht diese Forderung nach Funkverbot auf dieser Angst vor Mission Control und einfach aus dem Wunsch, keine Fahrhilfen mehr zu haben.
Ja, das ist natürlich ein Thema, was nicht zum ersten Mal auftaucht. ich sag mal, Team Order ist ja vor einiger Zeit sehr, sehr stark negativ in Verruf geraten.
Vor einiger Zeit.
Ja, vor einiger Zeit.
Vor langer Zeit, würde ich sagen.
Ja gut, wenn man jetzt von Tobi B. ausgeht, vor langer Zeit. Für uns vor einiger Zeit.
Okay, da sind wir wieder bei. Alles ist relativ.
Ja, nee, ist aber wirklich so. Ich denke mal, alle Mittel und Wege da im Endeffekt großartig was zu unternehmen, bin ich der Meinung, ist alles mehr oder weniger gescheitert. Bestes Beispiel hatten wir dieses Jahr in der DTM. Da ist ja die Kommunikation per Funk zwischen Fahrern und Rennstall verboten. Aber dennoch haben die ganzen Audi-Fahrer es irgendwie geschafft, René Rast die letzten 6 Rennen gewinnen zu lassen. ja. Genau so war es. Und das ist in meinen Augen auch im Endeffekt das, worauf es hinauslaufen würde, dass man vor jedem Rennen 2 Stunden im Briefing sitzt und 20 verschiedene Strategien erarbeitet und dann den Fahrer einfach nur möglicherweise über eine Boxentafel oder über irgendwie einen kodierten Funkspruch oder wie auch immer, dann darüber informiert, welche von den Taktiken zu wählen ist. Und im Endeffekt gewonnen hat man damit überhaupt nichts, außer dass es im Endeffekt noch intransparenter gemacht wird als im Moment über den Funk. Argument, das ich auch sehr witzig fand in dem Zusammenhang. Viele Fans waren traurig, dass sie gar nicht mehr Sebastian Buemis französische Schimpftiraden im Funk hören können. Ja, ja? Das geht natürlich dann auch verloren. Ja, wie gesagt, das ist ein Vorschlag von Lucas Di Grassi, gerade um diese Mission Control zu verhindern, dass tatsächlich gerade bei den großen Werken 50 Ingenieure sitzen und mit allen möglichen Parametern die Szenarien durchrechnen, um die beste Strategie zu entwickeln. Ich meine, auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, es ist mit dem neuen Rennformat alles andere als einfach. Denn streng genommen kann es so sein, dass sich alle Fahrer vertun, wenn die Rundenzeiten an der Spitze dann doch ein bisschen schneller sind als gedacht. Soll heißen, man geht jetzt davon aus, dass, was weiß ich, 20 Runden gefahren werden, weil die Renndistanz ja 45 Minuten plus eine Runde beträgt. Sollte der Spitzenreiter aber allerdings ein bisschen schneller fahren und vielleicht noch 5 Sekunden vor Ablauf der 45 Minuten über die Ziellinie kommen, hat man eine Runde mehr. Und das ist für diejenigen, die nur auf 20 Runden hingearbeitet haben, vom Energiemanagement her dann extrem schwierig, noch eine weitere Runde fahren zu müssen. Es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass man tatsächlich zusehen muss, so früh wie möglich genau zu wissen, wie viele Runden zur Verfügung stehen, um dann nicht ja, ich sag mal, ob noch Strom für 3 Runden zu haben und dann aber dann 4 Runden fahren zu müssen, das wäre, glaube ich, denke ich mal, der Super-GAU, dass man dann auf einmal in die Verlegenheit kommt und 20 Sekunden pro Runde langsamer fahren muss, damit man es noch ins Ziel schafft. Gesagt, von daher, da wird es einige neue Sachen geben, die dies zu beachten gilt, und ich glaube nicht, dass die Grassi sich damit durchsetzen wird, weil die Teams halt einfach auch die Möglichkeiten, die sie in der Strategieentwicklung haben, nutzen wollen. Aber aus Fahrersicht macht es durchaus Sinn, das so zu fordern, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass es so kommen wird, denn ich denk mal, dafür steckt von Seiten der Werke auch zu viel Geld und zu viel Manpower hinter den Einsätzen, um dann dem Fahrer dann 45 Minuten komplett auf sich gestellt zu lassen.
Das unterschreibe ich. Da muss man schon ein bisschen naiv sein, dass man, wenn man glaubt, da würde sich nicht ein anderer Weg finden lassen, um die Kommunikation, die irgendwie nötig ist, an den Fahrer zu bringen, kann ich mir auch vorstellen, dass man das dann schon auch anders hinbekommt. Hat man früher auch, und glaube nicht, dass das irgendwie tatsächlich eine Schwierigkeit bedeuten könnte. Ja, Freunde, wollen wir uns noch kurz mit den Fakten beschäftigen?
Ja, gerne.
Ja, dann leite ich dich ein.
Der Formel E Fakt der Woche.
3784 Kilometer und 20 Meter. Das ist die Distanz, die Jerome D'Ambrosio in seiner Formel E-Zeit bisher absolviert hatte im Rennen. Und das ist die weiteste Distanz aller aktiven Formel E-Fahrer. Es gibt noch einen, der hat ein bisschen mehr hingelegt. Das sind 3.900 Kilometer und 290 Meter. Habe ich mit dem Zollstock nachgemessen. Nico Prost war das. Der ist allerdings nicht mehr aktiv dabei. Der ist ja rausgeschmissen worden von Renault Edams in der Sommerpause. Deswegen erbt D'Ambrosio jetzt die Spitze mit 3.784 gefahrenen Rennkilometern.
Wow.
Nicht schlecht.
Ja, schon eine Ecke, ne?
Ja, das ist, ja, was ist denn 3.800 Kilometer auseinander? Sind das so München und London oder sowas?
Nee, das ist viel weniger.
Ja, so weit ist es nicht.
Echt?
Ich würde sagen München und Moskau.
1.100 sind das München-London.
München-Moskau, das klingt doch nach einer super,
Moskau,
super Strecke.
2.300?
Na,
müssen noch mehr. Machen wir mal Madrid-Moskau. Ja, 4.100, das ist zu viel, aber geht schon eher ran. Na, dann machen wir mal Andorra bis Moskau. Na, Andorra, Moskau, 3.600 Kilometer. Damit bin ich einverstanden.
Ja, mach Barcelona draus und dann passt das.
Ja,
das
sind auch, damit
das sind auch Orte, die man kennt.
Kann man mehr mit anfangen, ja, genau.
3.596 Kilometer. Ja, gehe ich auch noch.
Ja, das kommt doch schon nah dran.
Also, Barcelona bis nach Moskau und noch ein Kreis um Moskau rum.
Kannst die Route noch ein bisschen anpassen zur Not. Es gibt bestimmt irgendwo eine Baustelle, dann wird es ungefähr...
Bei aktueller Verkehrslage 35 Stunden und 17 Minuten.
Genau. Aber nur 33 Stunden ohne Verkehr. Aber Mautgebühren nicht vergessen. Und das Ziel liegt in einer anderen Zeitzone. Also man muss schon ein paar Sachen beachten auch.
So sieht's aus.
Super. Ja, schöne Strecke. Müsste man mal mit dem E-Auto fahren.
Ja, ohne Pause.
702
Das könnte schwierig
Stunden
werden, ohne Pause.
702 Stunden zu Fuß.
Ja, Tobi. 702 Stunden zu Fuß. 702 Stunden in Tagen.
Du kannst aber auch
29,25 Tage.
Also Tobi, das ist interessant. Du hast aber auch 16.436 Höhenmeter dabei zu bewältigen.
Oh ja, also, weil du durch Bern durchläufst quasi. Oder?
Genau, nur deswegen.
Ja, du läufst durch, knapp an Bern vorbei, aber durch Genf läufst du. Ah, das ist spannend, sowas, Geografie. Da
muss man schon echt viel Zeit haben.
Montpellier. Man könnte
mit so einem elektrisch unterstützten Longboard fahren oder so.
Durch Ulm. Ich habe neulich so ein elektrisch unterstütztes Longboard mal getragen und habe mir die Hose dabei aufgeratscht.
Ja, ich bin mit einem gefahren, weil es mir zu schwer war zum Tragen. Da habe ich gedacht, da bist du clever, fährst lieber damit. Es macht schon Spaß. Ich bin jetzt nicht der große Skater, aber ich behaupte, wenn man das eine Stunde geübt hat, dann kann man damit wahrscheinlich relativ gut umgehen. Es ist einfacher, als wenn man selber treten muss, denn man kann sich einfach aufs drauf stehen bleiben konzentrieren. Das ist viel, viel simpler.
Und die Dinger sind schnell, ne?
Ja, unterschiedlich. Ich habe nur den Turtle Mode benutzt, weil der Kollege sagte, ja, nee, mach mal lieber langsam erstmal.
Okay.
Ja, man kann da schon auch 30 Sachen mitfahren, wenn man will.
Ja.
Das ist schon schnell auf so einem langen Brett.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Vor allem, wenn man dann plötzlich bremsen muss, könnte das unangenehm werden.
Ja. Dass man schnell runter von dem Teil.
Und die Gesichtsbremse machen oder sowas.
Genau. Das muss man wollen. Da muss man schon sehr dringend anhalten wollen. Dann. Oder müssen.
Oder müssen. So, zum Abschluss nochmal ein Otto Walkes Zitat.
Ja, mach mal.
Oh, nee.
Einer meiner liebsten Sketche von Otto ist der Fall des angesägten Mastes.
Ja, natürlich.
Angeklagter, Ihnen wird zur Last gesägt. Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich habe nicht an dem Mast gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefägt. Gefägt?
Gefägt.
Und dabei hat sie es fast geschreckt. Jawohl, ich habe den Quast verlegt, da habe ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Gast erregt und der hat dann den Mast zerlegt.
Genau, wer Schuhe aus Alabaster trägt, verdient, dass ihn der Mast erschlägt. Das haben sie doch gesagt, Angeklagter.
Wer alle diese Laster pflegt, verdient, dass ihn der Mast erschlägt.
Genau. Großartig.
Großartig.
Das war
wunderbar.
Ja.
Großartig.
Haben wir wieder was gelernt.
Das Gericht zieht sich zum Besäufnis zurück, das Urteil lautet Freibier. So endet das.
Genau.
So, schön. Wir enden jetzt auch, oder? Habt ihr das Gefühl?
Ich würde sagen, viel ist nicht mehr drin in der Tüte, ne? Alle.
Nee.
Kannst du den letzten Drops kannst du noch rausholen. In der Zeit suche ich das Outro und dann beenden wir dieses Ding für diese Woche.
Der letzte Drops, wie immer, der Hinweis auf patreon.com/epod, wo es all die lustigen und schönen Dinge dieser Welt gibt, die nur der exquisite, exklusive E-Pod-Zuhörerkreis zu hören kriegt. Da gibt's den E-Pod Plus, da gibt es die Option Pre- und Post-Show mithören, da gibt es die Option O-Töne. Herrlichst, meine Damen und Herren, warum sind sie noch nicht dabei? patreon.com/epod, die Adresse zum Glück und all diejenigen, die schon dabei sind, natürlich. Dankeschön.
Hervorragend. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Macht es gut. Wir hören uns.
Ciao. Tschüss.